Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Hi Robin, schön, dass du da bist.
Hi Hendrik, freut mich sehr, mit dir wieder hier zu sitzen.
Heute reden wir zum einen über die möglichen anstehenden Zinssenkungen in den USA und wir gehen ein bisschen rein, wie man doch sein Portfolio aufbauen kann und warum es sinnvoll sein kann, Private Market Produkte dort aufzunehmen. Vorweg unser Disclaimer. Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung. So ist, wir haben es oft diskutiert im Podcast, Robin. Eigentlich begleitet uns das schon die ganze Zeit, seitdem wir Podcast machen. Wann fallen die Zinsen? Wie fallen die Zinsen? Nun hat sich der Fed-Chef in der letzten Woche dazu geäußert oder sie haben getagt. Robin, hol uns doch mal ab. Was wurde besprochen?
Sehr, sehr gerne. Ja, letzte Woche war ja das große und von vielen heiß erwartete Treffen in Jackson Hole in den USA. Und ja, also wie du es gesagt hattest, wir haben schon viel drüber gesprochen, alle haben viel philosophiert, wo geht denn die Reise hin? Es gab ja sehr, sehr viele Zinsanstiege, dann jetzt eine Stagnation der hohen Zinsen auf einem hohen Niveau. Und dann war jetzt unklar, ja, wann geht es denn wieder in die andere Richtung? Mhm. Und da sehr viel beachtet sind da immer die Arbeitslosenzahlen, der Arbeitslosenmarkt. Das Thema war ja, wir hatten einen riesen Anstieg der Inflation, auch, man kann sagen, auch noch irgendwie Nachwehen von der Corona-Krise, man hat irgendwie schwierige Lieferketten, dann gab es wieder sehr, sehr viel Nachfrage, alle wollten das aufholen, dort Aufholeffekte, die Lieferketten waren irgendwie nicht mehr ganz so intakt, sprich mehr Nachfrage als Angebot, steigende Preise.
Ich glaube, was sie ja noch so besonders gemacht hat, ist, dass die EZB vorgelegt hat, was bisher noch nie passiert ist. Die EZB hatte quasi mit der Zinssenkung begonnen und die Fed quasi jetzt am Nachziehen.
So sieht's aus. Also die Fed jetzt am Nachziehen, das habe ich irgendwie viel beachtet, weil es halt einfach der wichtigste ja so Kapitalmarkt der westlichen Welt ist oder wenn nicht sogar der ganzen Welt und es auch immer so den Trend vorgibt. Und dann, wie gesagt, also durch die hohe Inflation, was kann man da machen? Du kannst natürlich geldpolitisch die Zinsen anheben. Dadurch mindert man den Konsum, also einfach nochmal, um so das gesamte Bild zu malen. Weil wenn die Zinsen höher sind, dann gibst du weniger aus, machst weniger auf Pump, die Unternehmen investieren nicht so viel. Und durch das nimmst du einfach so ein bisschen Gas aus dem Konsum, aus der Wirtschaft. Und das scheint aufzugehen und zwar die Inflation ist jetzt sukzessive immer weiter gefallen, sprich es sieht so aus, als würde man da zum Zielwert irgendwie von 2-2,5% kommen jetzt in den USA. Was immer noch ein bisschen unklar war so die Robustheit der US-Wirtschaft, weil da war halt so die Angst da, dass wenn man jetzt zu früh die Zinsen senkt, also jetzt gerade bei der Fed, dass dann die Inflation wieder in die Höhe schießt, dass dann der Konsum wieder volle Möhre losgeht, wieder extrem viel konsumiert wird und dass dann wieder das Spiel von vorne anfängt. Was man aber jetzt sieht, also was auch so im Hauptfokus war der Arbeitsmarkt. Weil das Problem ist, wenn sehr, sehr viele neue Stellen geschaffen werden zum Beispiel, das sind Zeichen von einer robusten Wirtschaft, dann brauchen die Unternehmen viele Arbeitskräfte. Es gibt aber nur ein begrenztes Angebot an Arbeitskräften. Da hast du dann auch irgendwie höhere Nachfrage als ein Angebot, also viele Stellen, aber du findest nicht die richtigen Leute. Das heißt, du musst die Löhne erhöhen, dass sie anfangen und das ist auch wieder ein Treiber von Inflation. Und da wurde halt die ganze Zeit gewartet, was machen wir jetzt? Und jetzt sieht es so aus, also sieht gut aus, dass jetzt die Wirtschaft schon ein bisschen langsamer läuft, aber nicht so langsam, dass sie in eine Rezession rutscht. Also auch gut, das sogenannte Soft Landing, also eine weiche Landung. Das heißt, alles wird ein bisschen langsamer, aber es wird keine Rezession. Dann gab es jetzt eine größere Korrektur, die also scheint recht hoch, sind irgendwie über 700.000 Stellen weniger geschaffen worden, als sie bisher reported worden sind im Jahre 2024. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, wurde aber auch so erwartet von den Ökonomen bei den Schätzungen. Also weniger, doch kein so mega guter Arbeitsmarkt mehr. Und das ist jetzt so mit ein Grund, weswegen, also unter anderem deswegen, rückläufige Inflation, auch der Arbeitsmarkt nicht mehr so krass am Laufen, weswegen der Jerome Powell gesagt hat letzten Freitag in Jackson Hole, so ja, jetzt geht es dann langsam los, wollte noch nichts sagen über das Tempo mit Zinssenkungen, aber an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steht jetzt die erste Zinssenkung an, zwischen 25 und 50 Basispunkten, das ist also im Gespräch, also 25 gilt als gemachte Sache, 50 vielleicht. Und dann wird man immer ja weiterhin sehr datenbasiert entscheiden, werden wir jetzt die Zinsen senken oder werden wir nicht die Zinsen senken. Aber jetzt im ersten Schritt quasi ausgemachte Sache, weil der Arbeitsmarkt doch nicht mehr so solide aussieht. Und das Ziel von der Fed ist ja jetzt nicht, einen kompletten Bremsklotz reinzuhauen, die Wirtschaft abzuwürgen, sondern einfach ein Soft Landing, eine weiche Landung hinzubekommen. Das heißt, die Wirtschaft so ein bisschen so schnupfen, stottern, aber halt nicht in die Rezession rutschen. Und dann sollen die Zinssenkungen wieder die Wirtschaft stimulieren, dass man auf dem geringeren Inflationsniveau jetzt weiter nach vorne gucken kann, ein neuer Zyklus beginnt. Das hat man auch gesehen an den Aktienmärkten, wir haben es reagiert, jetzt letzten Freitag, alles sehr, sehr positiv. USA ein bisschen positiver als Europa, da gab es aber auch mehr Aufholeffekte, weil die am Donnerstag nicht so gut liefen, in Europa schon, aber auch in Europa sehr positive Aktienmärkte. Interessanterweise sieht man auch so, die Finanzmathematik oder die Theorie stimmt wieder. Signale in den USA werden die Zinsen niedriger, also werden niedriger jetzt zeitnah. Und auch im Vergleich zu Europa hast du keinen so hohen Zinsunterschied oder Zinsvorteil mehr. Und direkt der Euro aufgewertet jetzt zu 1,12, also ein sehr, sehr starker oder ein stärkerer Euro im Vergleich zu den US-Dollar. Und dann hat man auch gesehen, viele zinssensitive Branchen sind halt einfach durch die Decke. Also gerade Tech-Unternehmen sind extrem gut gelaufen, weil die halt zum einen sehr hohe Wachstumsraten in der Zukunft einpreisen. Da kommt wieder das Discounted Cashflow-Verfahren zum Tragen. Das heißt, die Diskontsätze mit niedrigeren Zinsen sind höher. Das heißt, eigentlich ist das Unternehmen jetzt mehr wert, wenn ich die Zinsen die Cashflows abzinse. Oder auch ganz interessant, was ich fand, zum Beispiel Tesla. Es gab jetzt ja gerade mit dem Thema Zölle auf elektronische Fahrzeuge, gab es eine Anpassung in Europa. Und Tesla war so der Einzige, wo es eine nennenswerte Reduzierung gab, irgendwie von um die 20 auf die ca. 9%. Also weniger Extrazölle auf die E-Autos von Tesla. Warum gab es eine Reduzierung? Weil Tesla relativ wenig Zuschüsse bekommt und dadurch halt nicht durch Extrazölle noch belastet werden soll. Gab keine so richtige Wirkung, als das announced wurde. Aber interessanterweise, als die Zinsen dann gefallen sind, oder es halt die Rede am Freitag vom Jerome Powell stattgefunden hat, dann ging Tesla hat relativ stark angezogen, einfach weil die halt einen sehr, sehr hohen Bedarf haben, auch an Fremdfinanzierung beim Absatz ihrer Fahrzeuge. Jetzt finde ich auch spannend, so die Theorie, dass du siehst, auf was das alles einen Impact hat. Also gerade so niedrige Zinsniveaus. Und für wen sind niedrige Zinsniveaus gut, für welche Branchen? Gerade für Branchen, die viel Fremdkapital brauchen. Also zum einen ist es da jetzt halt eher auf den B2C-Absatz gedacht, bei einer Tesla, warum die reagiert haben, aber jetzt auch Companies jetzt vom deutschen Markt, wie eine Vonovia, die ja riesen Immobilienportfolien haben, für die lief es auch ganz gut. Warum? Zum einen, die Zinslasten werden geringer, das heißt, die Cashflows werden weniger, schmäler durch niedrigere Zinsen. Zum anderen, die Immobilienpreise steigen wieder, wenn du ein niedrigeres Zinsniveau hast, weil es halt erschwinglicher ist, was zu kaufen. Und das ist so, wo wir gerade stehen. Meine persönliche Prognose, also ich sehe es auch so, die 25 gemachte Sache, ich glaube 50 Basispunkte, glaube ich persönlich nicht, dass wir die sehen werden. Ich glaube, wir werden eher relativ rasch, also ein paar Mal 25 Basispunkte, so Monat für Monat sehen. 50 Basispunkte sehe ich persönlich nicht, weil so vorsichtig, wie jetzt eine Fed unterwegs war, glaube ich nicht, dass sie gleich einen größeren Schritt machen werden, persönliche Meinung. Ich glaube, EU wird nachziehen. Also EZB, ich glaube, die werden auch wieder die Zinsen senken. Da sehen die Zahlen ja auch danach aus.
Ja.
Und ja, so wie wir da gerade stehen, also so bei der Zinsfront.
Ja. Kann natürlich auch sein, dass sie da wie so ein Plan announcen, ne? Dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt die Basispunkte runter und dann in den und dem, wie du gerade gesagt hast, in dem und dem Abstand eventuell.
Ich persönlich, also ich glaube, dass sie sich wie immer die Sachen offen halten. Also sie lassen sich es offen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie konkret sagen werden, wenn sie ja und weitere Schritte müssen wir von den jeweiligen Daten abhängig machen. Das hat der Paul ja auch gesagt, so ja, also Zinssenkungen kommen, dass es jetzt ein neuer Zyklus beginnt, aber wir müssen jetzt erstmal schauen, datenbasiert, wie viel, wie oft, wie lang und sowas. Also ich glaube schon, dass sie sich da alle Türchen offen halten werden, um halt nicht zu schnell die Zinsen zu senken. Weil du siehst es ja auch, es ist ja nur nichts passiert, aber der Markt reagiert schon. Deswegen, ich glaube, es ist ja alles schon vieles eingepreist. Ich glaube nicht, dass er zu viel schon vorwegnehmen will, sondern er möchte sich alles offen halten.
Ja, es bleibt spannend. Werden wir sicherlich auch wieder drüber sprechen.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Hast du, wenn wir gerade in den USA sind, dir die Rede von der demokratischen Präsidentschaftskandidatin
Kamala angeschaut? Ja, habe ich mir angeschaut. An dem Parteitag.
An dem Parteitag, genau. Man muss ja sagen, tatsächlich, die Euphorie ist relativ groß, sagen wir mal, im demokratischen Lager. Nichtsdestotrotz, wenn man immer mit der Wirtschaftsbrille draufschaut, hat Trump da wohl immer noch die Nase vorn.
Ja, voll. Also auch allein für die Aktienmärkte. So ein Trump, das hat mir auch ein bisschen gesehen, da die Reaktion, nachdem die wahrscheinlich jetzt eher bei 50-50 steht, dass da, die Aktienmärkte finden es nicht so gut. Also ein Trump ist da schon besser wahrscheinlich kurzfristig, weil der geht ja eher auf Zinssenkungen, nicht auf Zinserhöhungen, was jetzt Harris macht. die ja gemeint hat, nicht Zinssenkung, Steuersenkung, weil Harris ja auch gemeint hat, jetzt eher Richtung Unternehmenssteuern, dass sie gesteigert werden sollen, um Defizite auszugleichen und den Haushalt halt irgendwie zu supporten. Trump ist ja eher da voll auf Wirtschaft, was auch vom Kapitalmarkt
gut, ja, halt dieses
gute
America
kommt.
First, ne, das ist ja das, oder was man auch viel gelesen hat, dass das die Leute in Amerika, die jetzt irgendwie in der letzten Zeit durch die Inflation gelitten haben, eher sagen, okay, lass uns lieber auf uns schauen, auf unsere Wirtschaft.
Voll.
Ja, auch da bleibt spannend.
Ja,
Es wird auf jeden Fall deutlich knapper, als es damals noch mit Biden
Biden, ja,
war.
brutal. Vor allem jetzt kam ja auch noch am Wochenende die News mit dem Kennedy, ne? Also der quasi parteilos auch angetreten ist, dass er jetzt in das Trump-Lager gewechselt hat. Er bleibt echt spannend. Ne, Harris ist halt eher so also gerade irgendwie für die Migranten oder auch für die farbigen und lateinamerikanischen
Ja,
Amerikaner, also wo sie für stehen, für die Mitte und
deutlich
dafür die Breite,
liberaler,
deutlich liberaler unterwegs. Und Trump halt, so wie du sagst, halt klar, America first. Also bleibt wirklich spannend. Zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Auch mit der Außenpolitik ist spannend. Und wie sie sich positionieren gegenüber Russland, gegenüber der NATO. Und jetzt gerade auch in Israel. Ist ja auch krass, was da abgeht. Jetzt auch hier mit den Hamas und den ganzen Raketenangriffen, ist schon brutal.
absolut, absolut. Ja, nee, wenn wir weiter zurückschauen, nochmal in die USA, da ist auch spannend, genau wie sich Harris oder jetzt auch mit ihrem Vize Tim Walz da platziert. Was ich auch interessant fand, was ich auch gar nicht so genau auf dem Schirm hatte, dass dieser Walz wirklich einer der wenigen Abgeordneten ist, der nicht Multimillionär ist.
Wusste ich auch nicht.
Das ist wirklich sehr, sehr interessant in den USA. Dass die ja auch immer ihre ganzen Financial Statements offenlegen müssen, ihre ganzen Tax Reports. Und der an sich eigentlich wirklich
So ein Mann aus der Mitte, ne?
ein Mann aus der Mitte und dann natürlich Trump, ein weißes Multimilliardär und seine Gefolgschaft jetzt mit seinem designierten Vize auch Multimillionär. Ist wirklich ganz, ganz interessant, aber klar, man liest es immer, dass der oder die eine, Stichwort irgendwie Nancy Pelosi immer mal wieder mitverdient an irgendwelchen Aktien, Deals, wo man vorher schon weiß. Also fand ich sehr, sehr interessanten Fakt
Ja,
tatsächlich.
voll. Gut, das ist halt auch interessant, wenn jemand sagt, dass er für die Mitte steht und dann wirklich aus dem Bereich kommt, ne? Und da die Mittelschicht supporten will, wenn du es aus deinem eigenen Leben kennst, sag ich viel, da fühlst du dich halt direkt damit identifiziert und so holst du dann eigentlich gut die Leute ab. Also war auch clever von Kamala Harris, ihn zu wählen als Vize.
Ja, und man muss sagen tatsächlich, dass jetzt weder der Vize von Trump noch Trump selbst irgendwie jetzt einen Engel gefunden haben, um sie anzugreifen bisher. Da wird nur was kommen, bin ich mir sicher. Aber bisher ist jetzt nicht so was Effektives bei rumgekommen, außer dass er darauf rumhackt, dass sie eine Frau ist.
Ja, gut. So typisch, ne?
Ja. Robin, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar haben wir es in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten. Es geht um Diversifikation. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, um den kurzzeitigen Crash, den wir hatten, angefangen in Japan, auf die ganze Welt übergegriffen sozusagen. Und da hatte ich gefragt, okay, was ist denn überhaupt mein MSCI oder mein gut diversifiziertes Aktienportfolio wert, wenn irgendwas in Japan passiert und trotzdem alle Märkte abrauschen?
Ja, guter Punkt. Also finde ich auch gut, dass wir da heute drüber sprechen, weil das ist auch so was, das ist aus meiner Sicht bei vielen noch nicht so richtig im Kopf drin, das Thema, was ist denn echte Diversifikation? Weil die Lehre, also es liegt auch ein bisschen, da habe ich auch schon viel drüber gesprochen, oder wir, Thema Bildungssystem, du musst dir halt alle selber aneignen. Und Diversifikation, da ist ja also nach Markowitz, also die Portfoliotheorie, das ist halt das perfekte Portfolio. Das Einzige, was es umsonst, ist ja only free lunch. Quasi Risiko reduzieren, aufgrund von Diversifikation. Das kriegst du umsonst, die Risikoreduzierung. Und so der Klassiker ist ja halt die Kapitalmarktportfoliotheorie. Sagst ja, du stellst dich breiter auf, sodass das Gewinn des einen den Verlust des anderen kompensiert oder halt andersrum, dass du halt einfach weniger Schwankungsbreite hast in deinem Portfolio. Das macht soweit Sinn. Dadurch nehme ich ja immer das tolle Beispiel so aus dem VWL-Buch oder BWL-Buch, dass dann einmal der Eisverkäufer und der Regenschuhverkäufer ist. Einmal scheint halt die Sonne und dann wird Eis gekauft, aber keine Regenschirme, wenn es regnet, genau andersrum und so gleichst du das halt aus. Das macht absolut Sinn. Aber wenn du ein bisschen weiter denkst, oder vielleicht noch kurz dazu, deswegen macht es auch Sinn, dass du nicht mit Einzelaktien investierst, weil wenn du halt weniger Kapital hast und sagst, nee, ich gehe irgendwie in einen globalen ETF oder halt, ich sage, okay, ich möchte für die USA Klasse, aber da muss ich jetzt halt nicht irgendwie die fünf größten Companies kaufen, sondern ich sage, ich nehme irgendwie einen S&P 500 ETF mit da breit aufgestellt, dann gleichen Gewinne, Verluste aus. Und du hast halt ein stetiges Wachstum, keine Riesenspitzen. Aber was jetzt auch, gerade das Event mit Japan und halt die ganzen, das sind ja mehrere Themen gewesen, der Ostkonflikt, Japan, die ganzen Carry Trades, irgendwie vielleicht doch Richtung Rezession in den USA und alles schwierig. Und dann kommt so die Panik. Und da wird halt meistens nicht mehr unterschieden. Weil das ist halt auch wieder was also ich das, dass immer mehr Leute diversifizieren. Die meisten, die haben ja, oder viele haben Einzelaktien, aber der Großteil des Geldes liegt in ETFs. Aber wenn dann irgendwie die Panik kommt und dann hat auch irgendwann mal die letzte Zeitung das geschnallt, irgendwie, oh, an den Märkten, da war was, dann verkauft ja der Letzte. Also der Letzte, der eigentlich irgendwie gar nichts, der es eigentlich passiv machen wollte, wird dann auch panisch. Dann werden die Aktien rausgehauen, aber weil halt immer mehr in ETFs investieren, werden dann halt die ETFs abgestoßen. Heißt aber, zum Beispiel der Schraubenlieferant in Minnesota, der hat jetzt irgendwie scheiß Zahlen, aber irgendwie schwappt es auf die ganze Welt über, dann kannst du ja gar nicht diesen Schraubenlieferant verkaufen, weil du nur ein ETF hast, aber du hast halt deinen S&P 500 ETF, wo dieser Schraubenlieferant drin ist, also verkaufst deine S&P 500 Position. Das heißt, es zieht dann einen ganzen US-Markt runter, weil alle panisch verkaufen. Viele sind halt auch über ETFs investiert, das heißt schon breit investiert. Das heißt, die ETFs gehen runter, also auch auf weitreichender Basis. Und es geht halt genauso weiter mit globalen Aktien, dass halt auch, selbst wenn du so ein World-ETF hast,
ja,
dass du das halt auch abstößt, dann auch der Gesamtmarkt an sich korrigiert, weil alle sagen, ich gehe aus den risikoreicheren Investments raus. Bottom line, es ist gut, wenn du breit diversifiziert bist, weil wenn du halt die eine Aktie hast, die voll abraucht, aber noch 499 andere, dann macht es dir nichts aus. Aber wenn der Gesamtmarkt abraucht, weil halt wirklich ein größeres Thema ist, geopolitische Spannungen, Carry Trades, Risiko, Rezession, dann gehen halt alle irgendwie in die Risk-Off-Stimmung, hat man ja gesehen beim VIX, also dass die implizite Volatilität in die Höhe geschnellt ist, dann gehen halt alle raus, wollen alle Risiko abbauen und dann kannst du dich nicht diversifizieren. Klar, es bricht jetzt weniger ein, als wenn du nur irgendwie auf so super sensitive und High-Beta-Titel investiert hättest, die halt immer mehr schwanken als der Index,
ja,
aber trotzdem bricht der gesamte Markt ein. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir sagen halt, zum einen, es gibt nicht nur Aktien, es gibt auch Anleihen. Also wir stehen jetzt zwar nicht für klassische Unternehmensanleihen, aber es ist trotzdem interessant, jetzt kommen Zinssenkungen. Die Leute, die sich langfristig oder wenigstens mittelfristig jetzt Zinsen eingeloggt haben über Unternehmensanleihen, sagen, ja, schön für euch. Also bei mir, ich habe jetzt idealerweise wahrscheinlich gerade Kursgewinne über meine Anleihen, weil durch das Zinsänderungsrisiko steigen ja, wenn du dir einen festen Zins eingeloggt hast und die Marktzinsen fallen, steigt der Wert deiner Anleihe, dann machst du einmal Kursgewinne und zum anderen hast du halt irgendwie deine 4, 4,5, 5% noch eingeloggt die letzten 3, 4 Jahre. Also das ist spannend, das ist auch eine Art von Diversifikation, ist aber auch noch Kapitalmarkt und dann geht es ja noch weiter und wofür wir stehen ist sagen, okay, es gibt jetzt abseits halt von den ganzen gelisteten Investments, gibt es halt auch noch nicht gelistete, also Private und Alternative Market Investments.
Ja.
Allem voran, wo ja alle viel drüber sprechen, ist jetzt irgendwie Private Equity.
Das ist auch jetzt der Schrott, der an die Kleinanleger vertrieben wird.
Ja, hast ja richtig. Hast du ein bisschen die Medien verfolgt. Nee, es ist, also Private Equity. Und da wird ja oft kritisiert, so nee, also der kann zum einen, kann Private Equity nicht Aktien outperformen. Dem stimme ich nicht zu, weil es halt einfach nicht so ist. Also einfach, wenn du dir die Zahlen anschaust, der Historie, klar, da kannst du auch sagen, ja, es gibt einmal die Top-Quantile-Funds, also das beste Quantil. Dann gibt es irgendwie das Mittelfeld, gibt es auch viele, die schlecht abgeschnitten haben. Fair, das gibt es aber auch bei aktiv gemanagten Aktienfonds. Dann kommt natürlich, ja, aber ein ETF, also der ist ja passiv und der ist ja trotzdem outperformed, also unterschreibe ich auch nicht, weil es einfach die Durchschnittsrendite von Private Equity war in der Historie höher als bei Public Listed Companies liegt, haben wir auch viel drüber gesprochen, daran, dass einfach frühphasiger investiert wird, ist einfach auch rein ein Baseneffekt, weil du halt irgendwie nicht so viel Wertzuwachs, nicht so viel Zufluss brauchst, um da eine Verdopplung zu zeigen, weil so eine Nvidia verdoppeln brauchst halt unfassbar viel
aber
Kapital.
Aber das ist ja immer das Argument, dass mein Geld ja gar nicht immer vollständig investiert ist.
Komme ich gleich dazu. Aber jetzt auch nochmal zur Wertsteigerung, dass halt die Themen, dann hast ein dezidiertes Team, die Spezialisten sind und einfach nur die Statistiken. Also ich finde es immer schwierig, wenn man versucht, historische Daten von 30 Jahren einfach mit seiner Meinung zu widerlegen. Würde ich mich nicht trauen, weil es macht halt einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt Zahlen gegenüberstelle, einfach von einem nicht-listed Companies und listed Companies, und die nicht-listed durchschnittlich höhere Wachstum oder Wertsteigerungsraten haben als listed Companies, dann finde ich das schwierig, das außer Kraft zu setzen. Dann kommt ein sehr valider Punkt, also was du gerade angesprochen hast, dass man gerade bei den Funds nicht voll investiert ist. Das ist bei den meisten Strukturen bisher vollkommen korrekt. Wenn ich jetzt einen ETF kaufe, dann ist wahrscheinlich 99% sind direkt auch investiert in die Aktien und ich partizipiere direkt. Top. Bei klassischen, so Closed-End-Fund-Strukturen hast du Kapitalabrufe. Weil selbst wenn der Fonds, sag mal, also unstrittig, Private Equity hat eine höhere Rendite in der Historie gezeigt, das unterstellen wir meiner Fonds auch. Mhm. Also als Beispiel, 7% machen globale Aktien, 14% macht Private Equity. Jetzt kommt richtigerweise der Kritikpunkt, ja gut, aber wenn ich in die in den ETF mit 7% investiere, dann arbeite ich direkt mit 7%. Wenn ich aber in Private Equity investiere, bei einem Closed-End-Fonds, ist erstmal nur 50% investiert, ein Jahr später 75% und dann vielleicht irgendwann 90% nach 2 Jahren.
Also verschiebt sich die Rendite.
Genau, das heißt, du hast nämlich nur auf 50% 14%, sprich, du bist ja auch wieder bei 7, also auf dein Gesamtkapital. Sagst du ja, okay, guter Punkt, haben sie recht. Sage ich nichts? Stimmt. Aber es gibt ja mittlerweile auch Fully Paid-In-Strukturen. Zum Beispiel das, was wir auch bei uns anbieten, das sind Strukturen und gerade auch in der Seeding-Phase von solchen Fonds sind es Strukturen, wo das Kapital direkt Fully Paid-In voll eingezahlt ist, sodass du wirklich direkt auch den Return hast. Das wird auch oft gar nicht vom IRR, das ist also die klassische.
Erklär mal ganz kurz, was es ist.
Das Internal Rate of Return, also also die Rendite deines investierten Kapitals. Und da guter Punkt, ein IRR von 14%, aber nur auf die Hälfte deines Kapitals ist nicht so geil. Aber bei den Fully Paid-In-Strukturen wird oft von einem Net Annual Return gesprochen. Also wirklich der Return, den du hast. Also nicht nur aufs investierte Kapital, sondern auf das Investierte in den Fonds. Und das ist bei dir halt unmittelbar so, weil du voll einzahlst. Also wenn du jetzt irgendwie 1.000 Euro investierst, dann sind halt wirklich die 1.000 Euro drin und die arbeiten direkt. Wie geht es? Du hast jetzt gerade bei vielen Open-Ended-Fonds hast du so ein Warehousing. Das heißt, du hast eigentlich schon die ganzen Deals, in die du investieren kannst. Und dann gibt es oft noch so ein Eigen-Commitment vom Fonds. Zum Beispiel in unserem Fall, so gerade im Seeding-Bereich, da investiert der Fonds als beispielsweise 50 Millionen von seinem eigenen Geld. Und dann werden die neuen Investments immer rausgekehrt. Das heißt, du hast deswegen 100% Exposure. Also Beispiel ist ein geiler Deal, du hast aber gerade noch nicht so viel Kundengelder im Fonds, dann setzt das Fondsmanagement ihr eigenes Geld ein. Wenn dann aber Kundengelder reinfließen, dann wird es quasi getauscht, ohne dass du halt irgendwie noch einen Aufschlag, also dass jetzt der Fondsmanager einen Aufschlag erhebt, sondern bist du direkt mit dem Exposure drin. Und das ist so der große Benefit, durch das, denn dann trägt einfach das Thema nicht mehr, ja, vielleicht ist die Rendite höher, weil das ist, wie gesagt, das ist halt einfach bewiesen auf Basis von historischen Daten. Die ist aber tatsächlich höher bei so Strukturen. Da gibt es auch Manager, jetzt zum Beispiel eine Partners Group oder sowas. Ich meine, das war einer der ersten mit so Evergreen-Strukturen und Fully Paid-In-Strukturen. Da gibt es ja auch schon Datenpunkte, selbst bei solchen Strukturen von irgendwie über 10 Jahren. Also, dass es sowas gibt. Ja. Und deswegen. Aber jetzt eigentlich zum Punkt Diversifikation. Warum macht es Sinn? Diversifikation, also ich will gar nicht sagen wegen der Rendite, einfach auch Rendite auf Gesamtportfolio-Sicht, wenngleich wir da gerade ja drüber gesprochen haben, dass es vielleicht doch eine gewisse Chance gibt bei Private Market Investments mit der Rendite. Jetzt einfach unterstellt, dass alles korrekt ist und dass man da keine Überrendite erzielen kann, einfach nur mit derselben Rendite. Es ist nachweislich, dass es die Schwankungen im Portfolio-Kontext reduziert.
Vielleicht da nochmal der Einschub, Private Market ist ja nicht nur Private Equity, genauso ist LTIF ja auch kein Produkt.
Sondern einfach nur ein Label.
Ein also Label, Rahmenwerk, was nicht nur für Private Equity gilt, sondern alle Private Market.
Gut, Debt Fonds. Oder Infrastruktur. Genau. Aber einfach nur jetzt, wenn wir jetzt nur PE beimischen würden.
Wobei es da ja auch nochmal, da muss man ja auch nochmal differenzieren.
Von Segmenten,
also klar. Zwischen PE und Infrastruktur und Private Credit ist ja die Diversifikation auch nicht gleich. Also Infrastruktur korreliert ja noch weniger
voll
mit dem Kapitalmarkt als jetzt Private Equity zum Beispiel.
Voll. Also wofür wir stehen, ist einfach zu sagen, misch doch ein bisschen, also gar nicht ein Entweder-Oder, das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, ist einfach zu sagen, misch doch ein bisschen was bei, vielleicht 10, 15, lass es 20% sein, sodass du dich noch breiter aufstellst, weil klar, Portfoliotheorie, also super breit aufgestellt im Kapitalmarkt ist gut, wenn der Gesamtmarkt fällt, ist halt nicht so gut, aber wenn du Private Equity beimischst, zeigt sich's einfach, du hast eine sehr geringe Korrelation zum Kapitalmarkt. Das ist eher in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage. Wenn du jetzt eine Rezession hast, läuft Private Equity nicht so gut, kann aber im Kapitalmarkt gut laufen. Aber es ist ja genau der Diversifikationseffekt. Aber der Kapitalmarkt kann auch fallen und Private Equity kann weiter steigen. Das hat man zum Beispiel in Corona gesehen. Also das war es auch ein ganz guter Diversifikationsbaustein gewesen. Und das heißt einfach, die Aussage ist, klar, es kommt auch dadurch, dass du keine laufenden Preise hast. Also gerade so Panik-Sell-Offs, wie jetzt irgendwie mit Japan, das hat man ja gesehen. Alle hauen ihre Positionen am Kapitalmarkt raus. VIX steigt bis auf 60 oder so, extreme Nervosität. Und alle gemerkt, Welt geht doch nicht unter, ist alle doch nicht so schlimm. Und dann geht's wieder. Und die Schwankung, die nimmst du dir halt. allein wegen der semi-liquiden Komponente, nicht im täglichen Pricing. Einfach die Nervosität und einfach auch der so ein bisschen der Mensch, also in der ganzen Geschichte, hast einfach diese Variable nicht drin. Und jetzt zu den anderen Punkten vom Profil, weil das ist so das Ähnlichste ja zum Kapitalmarkt, weil es auch eine Unternehmensbeteiligung, aber halt einfach
Bist halt einfach früher
aktiveres
dran.
Management. Und es ist halt einfach so ein Mittelständler. Also das ist einfach so ein Mittelständler in seiner Nische und der hat einfach gut funktioniert, irgendwie globalisiert. Und wenn da was ist, wenn da jetzt irgendwie, ja, irgendwie viele Carry-Trades auf japanische Yen sind, dann ist es dem Schrauben-Heinz in, weiß nicht, in Göppingen oder sowas, ist es egal, also auf der Schwäbischen Alb. Und gerade sowas, und das Unternehmen verliert dann auch nicht an Wert, weil das Geschäftsmodell ist noch intakt, weil da gibt es nichts mit Carry-Trades, hat keinen Impact. Es hat ja nur einen Impact gehabt jetzt auf dem Kapitalmarkt. Also das ist zum Beispiel positiv für ein Portfolio, weil es einfach Schwankungen nimmt. Dann die zwei Punkte, was du jetzt noch gesagt hattest, sie haben jetzt ja gerade noch eine Infrastruktur vor als
Lass
älteste
mal
aus.
ganz kurz nochmal zu Private Equity, um da irgendwie mal den Bogen zu schlagen, komplett. Was sagst du denn dann denen, die dann jetzt sagen, okay, aber der und der Manager sagt, Private Equity stockt gerade, die Deals sind schlecht und da wie so eine Verschwörung wittern, dass jetzt die Deals, dass die Leute, dass die großen Manager nicht rauskommen und das jetzt an die Privatanleger raushauen?
Das sehe ich gar nicht. Also es geht ja gar nicht darum, dass irgendwie, dass sie keine Gelder bekommen. Also die Investoren bekommen trotzdem Geld. Aber es ist halt einfach das Geschäftsmodell von einem Fonds. Woran verdient ein Fonds Geld? Ein Fonds verdient Geld, indem er zum einen Gelder einsammelt, da Management-Fee bekommt, also für die Verwaltungsleistung, und zum anderen, indem sie gute Deals machen. Weil von der Management-Fee, da kann sich der Fondsmanager kein Porsche kaufen. Da fährt er eine C-Klasse und das war's. Dann braucht er noch sein Carry, dass er sich sein Porsche kaufen kann von seinem Bonus. Und deswegen wollen die einen guten Job machen. Und deswegen wollen die auch so viel Assets under Management wie möglich haben, dass sie halt so viel Geld wie möglich verdienen. Das ist halt einfach die Wirtschaft, wie sie funktioniert.
Ja.
Und wenn du jetzt einen Top-Manager hast, wirklich geil, 25 Jahre Erfahrung, tolles Team, immer geile Private Equity Fonds, gemanagt für irgendeine Großbank, da kommt nicht der Vorstand und sagt, du, ich habe da eine Idee. Wir machen jetzt nochmal einen Fonds, den Manager auch du, da kaufen wir nur Blödsinn rein. Und verkaufen das an Retail, weil das kostet ja Kopf und Kragen und die ganze Reputation. Sicherlich gibt es so Anbieter am Markt, aber nicht, wenn du mit großen Asset Managern, Großbanken mit jahrzehntelanger Reputation arbeitest.
Ja. Und Billionen an Assets under Management.
Absolut, absolut. Und es ist einfach nur eine Erweiterung der Revenue Streams von den Asset Managern. Da muss man ja auch so klar sein, die machen es ja nicht zum Spaß. Also machen es nicht, um irgendjemanden abzuzocken, gerade nicht die großen Namen, die haben viel zu verlieren. Das merken wir auch im Onboarding. Also gerade mit den ganz großen Investmentbanken und großen Häusern, da dauert so ein Onboarding jetzt von uns als Partner auch gut und gerne mal 6, 7 Monate. Also die prüfen das auf Herz und Nieren einfach nur, wer das Produkt von ihnen vertreiben darf, dass er das irgendwie nicht kollidiert mit den eigenen Wertevorstellungen.
Ja.
Aber dann natürlich das Reputationsrisiko viel zu groß, weil wenn jetzt, so wie Henrik sagte, du hast jetzt irgendwie Billionen von Assets under Management, ob du dann irgendwie, willst du deinen ganzen Ruf riskieren, irgendwie für 10 Millionen Retailgelder, ist sehr unwahrscheinlich. Und allein deswegen sind diese Aussagen, also die verstehe ich nicht. Und auch das Adverse Selection, also wie es in der Praxis läuft. Also man kann ja entweder sagen, also wir haben Dealflow, dann sagen wir, okay, dann nehmen wir einen Schrott, den hauen wir an Retail raus, den Rest nehmen wir für unsere guten Top-Kunden.
Ja.
Aber wie es die Manager eigentlich machen. Also eigentlich, jetzt viele große Häuser haben gar nicht direkt Lust, mit Retail zu arbeiten, aber einfach durch LTIF, durch die Regulierung kannst du, weil ist auch interessant, rein regulatorisch kannst du auch ein Multimillionär sein. Du bist nicht zwingend ein Retail-Profi. Du kannst trotzdem Kleinanleger sein, rein
Also du dürftest
regulatorisch.
trotzdem, also wenn dann, also nur mal ganz kurz, also du könntest Multimillionär sein, dürftest aber trotzdem nicht, weil du die Voraussetzungen nicht erfüllst, nicht in Private Equity direkt investieren, weil du kein
Oder
professioneller
mit
Anleger
erhöhten
bist.
Sorgfaltspflichten oder jetzt von deutschen Marken muss ich ja qualifizieren irgendwie mit 200.000 Euro Investment. Es ist jetzt Multimillionär nicht so schwierig, aber das ist einfach höhere Anforderungen.
Ja.
Und deswegen nutzen viele Asset Manager jetzt die Chance durch LTIF2, dass sie gerade für ihre Private Wealth Management Kunden die Produkte easy in Gesamteuropa verkaufen können an die Kunden und da halt jetzt gar nicht ganz normal die Geeignetheitsprüfung, wie bei uns auch prüfen muss bei einem LTIF, aber that's it, jetzt nicht irgendwelche zusätzlichen Testen, sowas machen muss, also mit Blick auf Vermögen etc. Und das heißt, die Produkte, die haben weiterhin irgendwie 50 oder 100.000 Minimum
Genau, ich wollte
Investment.
gerade sagen, plus das würde ja voraussetzen, wenn du jetzt angenommen, wenn du sagst, ah ja, komm, irgendein Manager kommt rein, ich habe eine strategisch geile Idee, wir verscherbeln jetzt den Müll an die Privatanleger. Es gibt ja nicht mehr einen signifikanten Drop in der Mindesteinlage bei den Asset Managern.
Nee, die ist unverändert ähnlich, weil es halt einfach ein operatives Thema ist.
Genau, da kann
Und
ja auch jeder für sich selber mal überlegen, wie viele Privatanleger erkennt, die mal eben über eine Großbank, wenn sie denn ongeboardet werden, 50.000er Tickets schreiben.
Ja, eben.
Also das
Eben. Also
ist
vom
ja.
Segment schon eher an die vermögenderen Personen gerichtet. Und jetzt einfach zum Aufbau, also wie es in der Praxis läuft. Weil es hat mich natürlich auch voll interessiert. Also wie baut ihr, weil da werden ja viele neue Fonds aufgebaut. Und das kannst du dir so vorstellen, du hast zum Beispiel einen Deal, also du hast irgendwie schon seit 30 Jahren machst du Private Equity. Jedes Jahr ist immer gute Vintages, gute Performance, immer Closed-End-Struktur und sagst du, nee, jetzt machen wir jetzt auch nochmal einen LTIF als Evergreen.
Ja.
Und es ist nicht so, dass da gesonderte Deals gesucht werden, sondern die kriegen halt jetzt, und die haben normalerweise, haben sie drei verschiedene Funds. Die haben irgendwie einen, keine Ahnung, Fokus nur Nordamerika, einen Nordamerika, Europa und einen, I don't know, Fund und dann jetzt haben sie noch einen LTIF. Und bisher haben sie halt das reinbekommen, den Deal, und haben sie dann gedrittelt auf die drei Funds, die es gibt und jetzt einfach geviertelt. Also es wird einfach pro Rata aufgeteilt auf die Fonds, die genau gleichen Deals. Also wird nicht unterschieden. Das heißt, du bist teilweise auch in denselben Deal investiert wie ein Closed-End-Fund. Also es ist so wirklich, die haben so, das kommt rein, dann wird es aufgesplittet. Das ist der Prozess. Also es ist gar nicht unterschiedliche Transaktionen, sondern du hast zum Beispiel, okay, ich mache jetzt hier das erste Investment, ich habe 200 Millionen will ich investieren und dann habe ich jetzt halt nochmal einen Fonds, über den ich halt Geld reingebe in das Investment. Das heißt, du teilst dir, du bist auch mit den anderen, mit den Profi-Fonds bist investiert, weil dieses Label, also durch diese Richtlinie mit LTIF 2 bekommst du, das ist ja nur so ein Rahmenwerk, dass die du halt einfüllen musst, also erfüllen musst. Und es sind halt auch sehr, sehr viele technische Standards, was du machen musst, ein Pricing etc., was ja eher aufwendig ist, ja dem Anliegerschutz dienlich sein soll. Und die Deals selber, also es sind sehr, sehr häufig einfach genau die Deals, die jetzt auch irgendwie die ganz Großen normalerweise kaufen.
Da ist tatsächlich aber jetzt ein Punkt, da würde ich tatsächlich denjenigen zustimmen, die das ab und an kritisieren, dass es tatsächlich dann auch schon mal vom Asset Manager mangelnde Transparenz gibt.
100%.
Absolut. Ja. Ich meine, dafür machen wir das ganze Jahr jetzt auch, um da wirklich einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich da auch die Asset Manager ein bisschen mehr in der Pflicht, dass da mehr Transparenz reingeht, sagen, okay, was ist in diesem Fonds drin? Genau wie du es ja gerade erklärt hast. Das ist ja ein riesen
Pluspunkt. Vor allem das Deal Sourcing und die Aufteilung, das steht ja nirgends drin. Da musst du halt wirklich nachfragen, wie das abläuft.
Sie halten es ja geheim, weil da können ja andere Banken reingucken, wie du deine Funds managst.
Ja, also oder halt auch gerade bei Multi-Manager-Strukturen, dass irgendwie unser Fund in verschiedene Funds investiert.
Ja.
Da wird, bevor man investiert, wird sehr, sehr häufig, wird nicht disclosed, was denn die Zielfonds sind. Das stimmt. Also es wäre zu wünschen, ich kann es einerseits verstehen, dass du jetzt sagst, nee, ich möchte jetzt halt nicht mir so unter die Motorhaube gucken lassen. Andererseits ist es klar schade. Also wobei, also die Manager öffnen sich dann auch auf Anfrage, dass du halt Case Studies etc. rausgeben kannst. Das finde ich super. Da bin ich auch sehr happy mit unseren Partnern. Aber klar, aber ich finde, es so ein gemeinschaftliches Ding. Also wir gehen es ja auch gemeinschaftlich mit unseren Partnern an, sagen, wir machen da gemeinsam Events, laden die Asset Manager selber ein, dass jeder irgendwie mal hautnah fragen kann, hey, was ist eure Strategie, was findest du? Das finde ich auch mal spannend, was eigentlich persönlich die Leute gut finden, also auch innerhalb von den Hüllen.
Ja.
Aber das zu Private Equity.
Eine Sache habe ich noch, und zwar, dass wir nochmal, oder du einmal vielleicht ganz kurz erklärst, wie diese Kostenstruktur sich zusammensetzt. Weil das ist ja auch immer, es wird ja alles mit ETFs verglichen. Und ETFs sind ja nun mal spuckebillig, wie du sozusagen schlägst.
Spuckebillig, ja.
Wären ja immer günstiger. Irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 0,1 und 0,25, keine Ahnung, TER auf ein MSCI. So, und dann kommt der Private Equity Fonds mit den und den Gebühren und am Ende noch eine Performance Fee von 20%. Alle Augen gehen auf und sagen, das ist ja Abzocke und keine Ahnung was. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen einordnen, wie sich das, ja, wie so ein Fonds letztendlich sein Geld verdient. Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Und warum letztendlich es auch nicht wirklich vergleichbar sein kann mit einem ETF.
Gut, am Ende zählt ja immer, was ankommt. Ne?
Mhm.
Weil das ist, wenn ich dir jetzt heute hier in dem Podcast gebe ich dir jetzt eine Gehaltserhöhung für doppelt dein Gehalt. Kannst natürlich sagen, boah,
wir haben's jetzt auf Band.
Zahl ich jetzt viele Steuern und im Strich hast du ja trotzdem mehr auf dem Konto.
Mhm.
Oder ich sage, ja, Henrik, ab heute verdienst du jetzt noch 500 Euro, da bist du steuerfrei unterwegs, happy wärst du trotzdem nicht. Und das ist ja genau das Ding, es zählt ja immer, was danach ankommt. Seriöserweise zeigen wir natürlich bei uns immer eine Netto-Zielrendite nach allen Kosten. Also netto vor Steuern, aber nach allen Kosten weisen wir aus.
Das ist so typisch deutsch, sich darüber zu beschweren, was man nicht bekommen würde, weil die Kosten zu hoch sind. Ja. Also das ist.
Aber so der wesentliche Unterschied ist, ein ETF ist ein passives Instrument. Also es gibt natürlich, da hat jetzt Katie Woods mit ihren ARK Investments, die so die bekannteste von aktiven ETFs, also dass du die aktiv managen kannst. Aber eigentlich ist ein ETF ein passives Instrument. Ja. Das heißt, du bildest ja eigentlich, nicht eigentlich, uneigentlich auch, also du bildest irgendeinen Index ab, den gibt es ja schon. Es gibt einen DAX 40 und du bildest jetzt einfach diese 40 Titel ab. Du könntest sie theoretisch, wenn du selber einen Haufen Kohle hast, könntest du die auch selber gewichten, genau wie im DAX, und alle selber kaufen einzeln. Oder du investierst halt in einen ETF für 100 Euro und der hat es schon abgebildet. Aber halt passiv. Das heißt, die Management-Dienstleistung, also die Management-Kompetenz, die muss jetzt nicht allzu überragend sein, um das abzubilden, was passiv ist.
Es gibt ja schlichtweg keinen
Manager. Du hast schon Formel, aber es hat, es gibt ein bisschen Unterschiede, bilde ich es physisch ab, mache ich es nur synthetisch, etc. Gibt schon Unterschiede.
Also letztendlich ist es nach Marktgewichtung automatisch gebalanced.
Genau, es ist eigentlich schon vorgegeben, wie die Stückelung ist. Dann gibt es aktiv gemanagte Fonds, wo ich ja, das hatte ich glaube auch schon öfter gesagt, bin ich kein so großer Fan. Weil das Alpha halt nicht, also die Outperformance sehr überschaubar ist. Aber im Private Market, es gibt da auch irgendwelche Indizes im Private Market etc. Wenn du wirklich Private Market Exposure haben möchtest, da ist halt das aktive Management wichtig, weil du brauchst halt ein Team, weil der allergrößte Unterschied ist, wenn ich jetzt in aktiv gemanagten Aktienfonds investiere, da habe ich ja trotzdem irgendwie nur, kann nicht mal ein Prozent, also vielleicht wenn ich jetzt einen brutal großen Fonds habe, vielleicht ein bisschen mehr, irgendwie so ein großer Bridgewater, riesen Hedgefonds, keine Ahnung.
Ja.
Aber sonst habe ich nur einen ganz kleinen Bruchteil. Aber bei einem Private Equity Investment, da streben viele Fonds halt eine Mehrheit an oder wenigstens ein nennenswertes Stake mit einer Sperrminorität oder sowas. Und da ist das Management sehr, sehr wichtig, weil du greifst aktiv in die Unternehmensentwicklung, Unternehmensentscheidungen mit ein. Und das zum einen, da brauchst du wahnsinnig gute Leute, die da Ahnung haben und die wirklich Werte schaffen. Also wirklich ein deutlich aktiveres Investieren. Und durch das hast du halt die Verwaltungsgebühren oder Managementgebühren, die du hast. Dann, was für Kosten da noch reinfließen ist, du gehst jetzt ja, wenn jetzt ein Fonds am Kapitalmarkt, ein ETF zum Beispiel, da ist die Bayer-Aktie drin, der kauft die Bayer-Aktie über die Firma, fertig. Alles publiziert, weil halt öffentlich gehandelt. Wenn ich jetzt aber sage, ich nehme jetzt wieder einen Schraubenheinz von der Schwäbischen Alb, der Schraubenheinz, der ist nirgends notiert, dann mache ich eine Due Diligence, weil ich als Fondsmanager eines Private Equity Fonds, ich habe irgendwie gewisse Sorgfaltspflicht, ich will, dass meine Anleger sich wohlfühlen, ich will mich wohlfühlen. Das heißt, du machst eine Due Diligence, eine Tax, also steuerliche Due Diligence, dann irgendwelche Risiken, Marketing, Commercial, Legal, alles Mögliche. Das kostet Geld. Also einfach nur, dass du die Unternehmen richtig prüfst und einen richtigen Einblick hast, um eine dezidierte Investmententscheidung treffen zu können.
Das war ja genau das, was auch die Ann-Kathrin Kaiser, die hier war, als wir ein Event hatten, um den neuen Infrastrukturfonds letztendlich mal vorzustellen, auch so berichtet hat. Letztendlich also quasi aus dem Maschinenraum der UBS, die gesagt hat, okay, die UBS hat 120, 140 Deals pro Jahr irgendwie auf dem Tisch. Und wie viele schaffen es davon rein?
Ich glaube, was hat sie gesagt? Wenig bei uns.
10.
Ich hätte es auch gesagt, ja. Also nicht mal 10%.
Ja. Genau, das ist letztendlich einfach Managementleistung. Das ist niemand.
Also, halt einfach gute Deals zu sourcen. Und jetzt kommen wir nämlich zum letzten Punkt. Warum machen die das alles und warum ist das Geld wert? Also zum einen sind Manager, die das seit Jahren machen, die halt Wert stiften wollen, die halt das durchleuchten müssen, auch wie die Unternehmen aussehen, alle Chancen, Risiken sehen, dann eine Investmententscheidung treffen. Warum machen die das? Weil ein wesentlicher Bestandteil auch noch davon ist, also die werden damit nicht reich, also tragen sich halt die Kosten. Also du hast die Kosten in dem Fonds, die werden weitergeleitet, that's it. Das ist jetzt nicht irgendwie die Gelddruckmaschine für den Asset Manager, sondern der Asset Manager verdient erst so richtig Geld über den sogenannten Carry, die Gewinnbeteiligung. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass sie gute Investmententscheidungen treffen, weil wenn jetzt zum Beispiel wird ein Commitment von 100 Millionen wird eingegangen, da hast du die ganzen Kosten und dann verkaufst du es irgendwann für 200 Millionen, das heißt, du hast 100 Millionen Gewinn, da kriegen die Manager dann, also Klassiker so 2,20, also 2% Management Fee und dann 20% Gewinnbeteiligung bei Veräußerung.
Wie ist es bei unserem Fonds?
Bei unserem Fonds ist es 0,69 und 10%, den wir haben. Und also im Private Equity Fonds. Und dann kriegst du halt deinen Anteil auf den Gewinn und damit verdient der Fund auch Geld. Das heißt, der Fund ist intensiviert, Gewinne zu erzielen, dass er halt auch selber wirklich was verdient. Das ist eine Performance Fee. Es macht halt Sinn. Es ist wie so ein Bonus. Es ist wie so ein Bonus bei einem Vertriebsmitarbeiter. Du kannst sagen, hey, du hast jetzt irgendwie ein super geiles Basisgehalt und kriegst halt ein bisschen was, wenn du jetzt irgendwie 5 statt 3 Kunden gewinnst dieses Jahr. Oder du sagst, du kriegst also gerade so, dass das alles okay ist, dass du halt irgendwie so deine Miete zahlen kannst, in Urlaub kannst, aber nur, wenn du irgendwie 10 Kunden, neue Kunden gewinnst. Und es hat so also die Intensivierung jetzt auch bei einem Fonds. Deswegen gibt es die Performance-Fee, die ja recht fair ist aus meiner Sicht. Weil nur wenn der Fonds was Gutes tut, das Fondsmanagement was Gutes tut für die Anlegenden, die investiert sind, verdient der Fonds auch richtig Kohle.
Also ganz konkret, bei uns sind es, wenn, also korrigiere mich gerne, wenn der Fonds über 20% macht, dann gibt es erst diese Performance-Fee.
8.
Über 8%.
8%, genau. Dann hast du auch eine Hurdle Rate, also eine Minimumrendite.
Okay.
Das sind bei uns 8%. Also wenn 8% pro Jahr erwirtschaftet sind, darüber hinaus, gibt es dann die 10% auf den Return. Das ist bei uns. Und dann auch immer high, sogenannte High Watermark. Das heißt, wenn der Fonds hat jetzt einen Kurs von 100, ist dann bei 110, also hey, cool, hat jetzt die 8 gerissen, kriegt halt irgendwie seine Performance-Fee auf die Überrendite, aber wenn er dann fällt und nie wieder über die 108 kommt, selbst wenn er dann wieder auf 110 kommen würde in einem Jahr, also fällt auf 100 wieder, kommt wieder auf 110, dann ist er ja keine 8% gestiegen von seinem letzten Höchststand.
Ja.
Das heißt, es zählt immer der Höchststand, den man hatte, wieder um als Berechnungsgrundlage für den Carry.
Okay, genau. Das ist gut zu wissen, okay.
Genau, das ist so die Struktur. Und das ist auch der große Unterschied. Also, dass du bei einem ETF ist halt passiv keine so große Leistung, du hast halt auch kein, ist egal, wie es läuft, es ist ein passives Instrument, ist auch fair von der Monetarisierung. Und bei den Aktienfonds ist es, bei den Private Equity Fonds wird halt eine gute Leistung monetarisiert. Und ja, auch vom Vergleich, also einfach nur im Vergleich, du hast halt viele Private Equity Fonds, die gar nicht so extrem groß sind. Also klar, schon ein paar Milliarden. Aber du musst mal die größten ETFs vergleichen auf der Welt, wie gigantisch groß die sind. Da hast du schon auch positive Skaleneffekte. Je größer ein Fonds ist, desto geringer sind eigentlich die Verwaltungskosten und sowas.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, du hast immer höhere Kosten, weil die Fonds meist nicht so riesig sind,
ja,
wie die Fonds, wie jetzt ein ETF.
Genau, ich habe letztens erst geschaut, glaube ich, der iShares MSCI hat irgendwie 74 Milliarden Assets under Management.
Possible.
Schon nicht verkehrt. Ja.
Andere Assetklassen.
Genau, das war das zum Thema Private Equity. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch einfach nochmal zu erwähnen. Natürlich, ich verstehe die Leute, die sich bisher damit noch nicht so richtig beschäftigt haben, dass sie sagen, ah ja, das ist deutlich teurer als mein ETF.
Ist auch richtig.
Es ist ja auch faktisch teurer als ein ETF. Aber nichtsdestotrotz muss man sich einfach damit auseinandersetzen und verstehen, dass es komplett unterschiedliche Herangehensweisen und Anlageklassen sind. Ich glaube, das haben wir jetzt, oder hast du ganz gut herausgestellt.
Vielen Dank.
Von Private Equity, wo wollen wir hingehen? Gehen wir zur Infrastruktur.
Infrastruktur, das ist ja mein Herzensthema, ne?
Ja.
Was ist Infrastruktur? So alle Dienstleistungen des täglichen Lebens. Nee, ist ja alles um uns rum. Haben wir auch den Fonds mit der UBS zusammen. Ist auch ein LTIF. Finde ich super spannend. Also du investierst halt in alles um dich rum eigentlich. Also bei uns jetzt drei/vier Schwerpunkte. Das ist einmal Energy Transition, also Solarparks, Windparks. Dann hast du Transportthemen, also zum einen Schienennetze, Straßen, Brücken. Dann aber auch noch so Verkehrszentrum, deswegen 3/4, also Verkehrszentrum wie Bahnhöfe oder Flughäfen, so sozialere Themen. Und dann hast du last but not least noch Zukunftsthemen wie Glasfaser und Rechenzentren und sowas. Und hier hast du halt wirklich nochmal eine deutlich krassere Diversifikation im Vergleich jetzt auch nochmal zu Private Equity, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Kapitalmarktportfolio und ich habe ein Infrastrukturportfolio. Bei Infrastruktur, der wesentliche Charakter ist zum einen, du hast, die Rendite wird im Wesentlichen auch über Cashflows erwirtschaftet, nicht über Wertzuwächse. Bei Aktien ist ja typischerweise, die steigen im Wert und die Dividenden, also was ein Dividendenportfolio, haben eher, der Cashflow hat einen kleineren Bestandteil. Bei Infrastruktur hast du eher einen höheren Cashflow-Anteil, weil du speist Strom ein, du lässt für die Schienennutzung, ist ja auch in den Medien jetzt ja wieder, dass da die Nutzungsgebühren gesteigert werden sollen,
ja,
in Deutschland, aber da hast du irgendwie Nutzungsgebühren, hast du Mauten, da hast du irgendwie Gebühren für die Nutzung deiner Glasfaserkabel oder für deine Rechenleistung in deinen Rechenzentren. Das heißt, da ist ein hoher Cashflow-Anteil, was für viel Sicherheit sorgt. Dann hast du meistens auch inflationsgeschützte Abnahmeverträge. Und du hast halt wirklich am plastischsten, kannst du so erklären, wie der Corona-Krise, alles bricht ein. Das hat die Sonne nicht interessiert beim Scheinen oder den Wind beim Wehen oder jetzt auch nicht das Glasfaser zu Hause, wenn jeder daheim rumgehockt ist und Netflix geguckt hat oder halt irgendwie online, also daheim halt gearbeitet hat.
Interessiert die auch nicht, ob irgendein Carry in Japan genommen wird oder nicht?
Genau, mit den Carry Trades. Deswegen, das ist halt, finde ich, super cool, weil es halt das alltägliche Leben um einen rum ist und es geht ja weiter. Es geht ja weiter, wenn der Kapitalmarkt runter, also irgendwie einbrechen sollte. Und da ist auch nochmal ein sehr, sehr schön, das ist sehr, sehr plastisch greifbar, finde ich eine sehr schöne Asset-Klasse persönlich.
Ja.
Ist natürlich jetzt nicht so hot, nicht so spannend irgendwie wie ein Private Equity, weil Private Equity ist ja deutlich dynamischer.
Genau, vielleicht nochmal ganz konkret, warum soll ich denn Infrastruktur machen? Wir haben es bei uns drin mit bis zu 9% Zielrendite. Warum soll ich das denn machen, wenn mein PIV 14 macht oder mein MSCI 12, wenn es gut läuft?
Das Risiko ist halt geringer und der Ertrag ist also planbar ist nichts, aber ist halt deutlich planbarer, weil ein Aktienmarkt, klar, kann eine Durchschnittsrendite von X haben,
ja.
Aber es zeigt, I don't know, bei PI genau das Gleiche. Das ist dynamischer, aber jetzt bei Infrastruktur, gerade durch die Struktur und wenn die Historie anschaust, gerade irgendwie in der Rezession, in Crashs, Infrastruktur, immer ist man immer sehr gut gefahren.
Ja.
Wenn man halt ganz andere Abnehmerstrukturen, anders gesicherte Cashflows hat, ist einfach so ein defensiver Baustein, der ist ein Alternative, ist trotzdem dynamisch. Wenn du 9% jedes Jahr machst, bin ich super happy. Also kannst ja auch nichts maulen, mal gucken, was ist der Anspruch, ne? Also ist ja trotzdem super. Ist weniger dynamisch, aber du hast halt mehr Planbarkeit. Ich finde, ich mag die erste Klasse wahnsinnig gerne. Und du hast halt wirklich, investierst, ich finde es einfach schön, sich so aufzustellen. Ist halt einfach wieder also mit Blick auf den Portfolio-Kontext, ist eine schöne Beimischung. Ich finde Infrastruktur ist für mich fast die spannendste alternative Asset-Klasse.
Da hast du gerade das Wort genannt, was man, glaube ich, auch nochmal, wir reden jetzt immer sehr viel über Alternatives. Es mag ja auch der Eindruck entstehen, dass wir sagen, wir ballern das ganze Geld nur noch in Alternatives.
Nee.
Du hast ja gerade das schöne Wort Beimischung gesagt. Und Beimischung ist, glaube ich, auch das, was jeder in diesem Kontext mal verstehen sollte.
Nee,
also wenn wir darüber reden, dann sagen wir nicht, dass alle ihr Geld jetzt in Private Equity, Infrastruktur, Hedgefonds und Private Credit oder Private Debt legen sollen. Ich meine, wir beide, spreche jetzt mal beide für uns persönlich, haben auch immer noch unseren ETF-Sparplan und sagen zu jedem, der uns fragt, das ist an uns in unserem Freundeskreis, sagen, bitte, bitte spart euren ETF-Sparplan weiter, weil damit bist du schon mal gut aufgestellt. Aber erklär doch nochmal jetzt mal ganz konkret den Ansatz von Now, warum wir diese Alternatives verfügbar machen.
Wir sehen es halt als Beimischung. Also ganz klar, ist eine Beimischung, ist ein zusätzlicher Baustein, der langfristig ausgerichtet ist. Also klar, dein ETF-Sparplan ist super, sollte ja auch langfristig ausgerichtet sein, aber ist in case, wenn irgendwas ist, ist der verfügbar. Es war ja früher, du hast ja immer so, okay, du hast dein Tagesgeld, dann hast du irgendwas aufs Sparkonto, was so langfristiger, weil da hast du dann ein bisschen mehr Zinsen gekriegt. Und das Umdenken hat stattgefunden, das ging jetzt halt eher in Aktien, wenn man es halt nicht die ganze Zeit braucht, nicht zwingend sicher braucht, eher fürs Alter, dann gehst du da in Aktien. Aber wenn irgendwie alle Stricke reißen, kannst du trotzdem noch drauf zurückgreifen, aber einfach schon langfristiges Pocket. Und was wir jetzt mit Private Alternatives haben, ist genauso das langfristige Pocket, nur nochmal halt illiquider im Vergleich, ist ja der wesentliche Charakter. Deswegen sollst du halt wirklich nicht ran müssen, aber einfach allein durch die Illiquidität hast du halt eine Prämie, die sogenannte Illiquiditätsprämie, und daher auch nochmal eine höhere Renditechance im Vergleich zu Public Market Investments. Und da wollen wir halt hin, dass du sagst, okay, ich hab immer noch mein Tagesgeld, ich habe immer noch ein bisschen Sparkonto, ich mache meine ETF-Sparpläne, aber ich denke drüber nach. Es ist eine Riesenchance, dass du jetzt auf einmal kannst du Private Equity mit 1.000 Euro beimischen. Weil du, früher ging das halt nicht. Und jetzt kannst du halt sagen, okay, ich habe jeden Monat 500 Euro, die ich weglegen will.
Ja.
Und dann machst du halt irgendwie nur 250 jeden Monat mit einem ETF-Sparplan und dann alle 4 Monate, also sprich dreimal im Jahr, machst du 1.000 Euro in Private Equity. Das ist einfach nur als zusätzliche Möglichkeit, sich ein Portfolio aufbauen. Das wäre jetzt, wenn du schon ein Riesenportfolio hast. Oder du machst halt irgendwie noch geringer und sagst irgendwie, ich spare mir 100 Euro davon, ich mache 400 Euro ETF,
ja.
100 Euro. Aber jetzt halt einfach mal zum Aufbauen, weil die meisten Leute haben ja irgendwie schon seit, gerade bei uns jetzt auch von unseren Kundinnen und Kunden, seit 10 Jahren oder sowas, oder 15 Jahren ETF-Sparpläne laufen. Dann wir sagen, okay, dann fahre ich mal ein bisschen runter, da habe ich schon ein ganz gutes Exposure. Und dann lege ich jetzt mal für 1-2 Jahre manchmal die Hälfte in Alternatives und dann mache ich weiter mit der Struktur. Und deswegen, also wie gesagt, ich würde auf keinen Fall irgendwie über größer als 20, ich bin wahrscheinlich selber ein bisschen gebiased, aber irgendwie 20, vielleicht 25% mehr würde ich auf keinen Fall so investieren, weil wenn du es brauchst, dann hast du echt ein Problem, im Zweifel. Wir bieten zwar Semiliquidität, aber trotzdem, es ist nur Semiliquidität. Und wenn dann das Marktfenster schwierig ist, kann sein, dass du die halt auch nur verzögert bekommst und sowas. Das ist halt einfach schwierig. Deswegen würde ich immer nur einen kleinen Baustein einbauen. Aber die Idee von uns ist es, auf keinen Fall alles darüber zu shiften, aber wir bieten die Möglichkeit, sich ranzutasten und gerade für seine langfristige Altersvorsorge dann einen Baustein aufzubauen.
Ja, ich meine letztendlich, vielleicht das auch nochmal zu erwähnen, diese Aufteilung haben wir uns ja auch nicht ausgedacht. Also hat sich Robin jetzt nicht hingesetzt und gesagt, ja, okay, Private Equity braucht das Land und deswegen machen wir das jetzt mit Now für Privatanleger verfügbar. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Vielleicht magst du auch noch mal da im Detail drauf eingehen, wie das denn passiert in den Unternehmungen, die es extra gibt, um Geld zu vermehren. Also wir reden hier von Profis, ja, die nicht 40 Stunden, offiziell steht vielleicht 40 Stunden im Vertrag, aber wahrscheinlich eher 120 Stunden die Woche, nur das machen, um das Geld ihrer Klienten zu vermehren. Und da gibt es Studien, da gibt es Reports darüber, in was diese Personen oder Unternehmen investieren.
Gut, 120 waren es nicht, aber schon ein bisschen, bisschen mehr als 40. Nee, du meinst ja Family Offices. Und da hast du ja genau den Ansatz. Du hast quasi eine grüne Wiese, kannst sagen, okay, was für Ziele habe ich und wie kann ich die erfüllen? Das ist halt häufig sehr, also weniger Schwankung. Und die Idee ist ja, das optimale Portfolio, möglichst wenig Schwankung, meine Zielrendite oder eine höhere Zielrendite mit gleich viel Schwankung. Also das ist ja dann gleich viel Risiko. Und da siehst du halt gerade bei Family Offices immer zwischen 40% und 50% sind Private Alternatives und auch das Yale-Portfolio, da haben wir auch mal drüber gesprochen.
Ja.
Du siehst halt immer die Beimischung von Private Markets, weil es viel Potenzial gibt. Also es ist halt einfach die Profis, die das wirklich Tag ein, Tag aus machen, die zeigen, okay, du hast sehr viele gute Charakteristika bei diesen Asset-Klassen, wenn du langen Atem hast. Und eine wesentliche Eigenschaft dieser Investments ist halt einfach eine relativ hohe Renditechance, wenn du langfristig investiert bist. Liquiditätsprämie ist ein Punkt, dann frühphasig, also gute Managementleistung, bist frühphasig bei den Companies dabei. Und du siehst so den Trend auch, du siehst, also warum du es als Family Office auch machst, du siehst halt den Trend, da kriegst du nämlich auch Zugang immer zu ganz guten IPOs zum Beispiel, dass du halt die zeichnen kannst und so, aber nichtsdestotrotz machen viele trotzdem viel frühphasigere Investments, weil du siehst, die Companies gehen immer später an die Börse und sehr, sehr viel von der ganzen Wertsteigerung, die ganzen geilen Multiples, da dein Geld halt für 5, für 6, für 7-facht, das passiert alles vor IPO.
Ja.
Und dann hast du nochmal den IPO irgendwie Kicker, dass er vielleicht verdoppelt, nochmal verdreifacht, aber dann war's das. Dann ist es durch und dann geht's eher schleppend, es gibt natürlich Ausnahmen, hat viele Nvidia, whatever, aber es gibt natürlich Ausnahmen, die brutal durch die Decke gehen, aber in aller Regel hast du dann keine so super Highfly, weil sehr viel der Wertstiftung, der Wertschöpfung, der Innovation wurde einfach schon vorweggenommen vor dem IPO. Deswegen gehst du halt gerade auch in dem Kontext, gehst halt früher schon rein und hast als Family Office auch die Möglichkeit, wenn es dann IPO'd wurde, zu verkaufen. Und sehr, sehr beliebte Asset-Klasse oder halt gerade auch die Cashflow-Profile, wir haben jetzt auch über Infrastruktur gesprochen, das ist interessant, stabilisierend fürs Portfolio, das interessante Cashflow-Profile daraus, genauso wie Private Debt, da hatten wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, auch ein Alternative. Du investierst halt anders in die Kapitalstruktur. Klar, du kannst dir ein Anleiheportfolio aufbauen, fair, kannst du machen. Und Private Debt hast halt einfach auch Vorzüge. Da haben wir letzte Folge, glaube ich, erst Autoteil.
Genau, ich glaube, du kannst einfach noch was kurz abreißen.
Autoteil drüber gesprochen ist ja auch, es gibt Kapitalstruktur, ich kann entweder Eigenkapital in Unternehmen geben, ich bin Investor, also Eigenkapitalgeber und Eigentümer, oder ich gebe halt ein Darlehen. Da gibt es entweder halt Banken oder Anleihen, also klassisch Anleihegläubiger, kaufe ich über die Börse, oder halt Private Debt von einem Debt Fund, der es managt und dann den Unternehmen die Kredite gibt und auch sehr eng im Austausch ist mit den Unternehmen, die Kredite aufgenommen haben. Und da ist halt auch sehr, sehr interessante Returns, die man sieht. Es kann auch mal über 7% gehen, also nach Kosten. Und das halt auf Fremdkapitalbasis. Das heißt, du bist von der Risikoklasse eher so bei einem niedrigen, mittleren Risiko, irgendwie so eine 3 von 7, wenn man es in eine Skala einordnen müsste. Und hast halt garantiert, es sei denn halt die Kreditnehmer defaulten, garantiert ganz gute, stabile Erträge. Und das hat auch was viel wert ist, wenn du sonst keine Cashflows hast. Klar, du kannst Cashflows über Immobilieninvestments ziehen, Dividendenportfolio, aber gerade auch sowas in die Kapitalstruktur zu gehen. Deswegen genießt auch sowas eine hohe Beliebtheit. Es ist halt einfach, es gibt viele Charakterzüge sind es ja nicht, ich tue es, als wäre es so eine Person, also viele Eigenschaften, die sehr interessant sind und die auch im Portfolio-Kontext Sinn machen. Aber natürlich muss man als Privatanleger darüber nachdenken, welche Gewichtung macht denn bei mir persönlich Sinn, weil es sind ja ganz andere Größenordnungen. Und wenn man jetzt als Family Office, wenn man irgendwie eine Milliarde hat und eine halbe Milliarde illiquide anlegt, hat man immer noch eine halbe Milliarde, die liquide ist. Wenn ich jetzt aber 100.000 zum Anlegen habe, und dann halt irgendwie nur noch 50.000 liquide hätte und da wäre halt wirklich irgendwas Krasses, I don't know. Und du willst jetzt ein Haus kaufen, hast die Opportunity deines Lebens, brauchst aber 80.000, ist halt ärgerlich, weil du kriegst es halt nicht weg, also so semi-liquide Investments. Deswegen ist halt immer alles eine Frage der Relation. Aber nichtsdestotrotz zeigen halt professionelle Anleger, dass es sinnvoll ist, auf Sicht und im Portfolio-Kontext auch in Alternatives zu denken.
Das ist ein super Schlusswort, würde
Du,
ich
habe
sagen,
ich jetzt
Robin.
gerade 54 Minuten überlegt, war gar nicht fokussiert für dieses Schlusswort.
Ja, manchmal ist es dann einfach der Zufall, der die Podcast-Folge so philosophisch enden lässt. Robin, oder hast du noch was, was du hinzufügen magst?
Nee, hat Spaß gemacht, fand ich gut heute.
Danke, fand ich auch. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne per Mail, schreibt sie uns auf LinkedIn, schreibt sie uns auf Instagram und dann bedanke ich mich bei dir, Robin.
Vielen Dank, freue mich auf nächstes Mal.
Ich freue mich auch schon auf nächstes Mal und ciao, bis dann.
Tschüss.